Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Magic Websites, der Podcast, der sich ja darum kümmert, dass du alles Notwendige hast, was du für die Magie auf deiner Webseite brauchst. Content, Webdesign und Copywriting und vieles mehr. Ich bin Michael, neben mir sitzt wie immer der Benny. Und ja, damit herzlich willkommen. Beziehungsweise sitzt mir ja der Benny nicht gegenüber oder nicht neben mir, sondern er sitzt eine ganze Ecke weg, aber ich sehe ihn auf dem Bildschirm.
Gegenüber trifft es, glaube ich, ganz gut. Und auch von mir natürlich ein herzliches Hallo heute an dem Tag, an dem ihr den Podcast hört.
Genau. In der heutigen Episode ging es um mein Kernthema, das Copywriting. In der heutigen Episode soll es um das Thema von Benny gehen, der Fokus Webdesign. Was ja so in dem Sinne erstmal der sichtbarste Fokus einer Website ist. Und in der nächsten, übernächsten oder in einer der Folgen wird es natürlich dann auch um das Kernthema von unserem ominösen Mr. X gehen, den wir euch dann natürlich irgendwann auch noch vorstellen können. Aber dazu später mehr. So, Benny.
Ja.
Was ist Webdesign?
Vielen Dank, Michael. Ja, danke erstmal für die Einführung, ja, sehr gut. Was ist Webdesign? Tolle Frage. Ich würde sagen, Webdesign ist das Design der Websites. Wir hatten im Vorgespräch gerade schon drüber geredet, wie einfach man sich die Antwort machen könnte. Aber vielleicht ein bisschen ausführlicher. Webdesign ist ja im Prinzip die Möglichkeit, seine Firma online zu präsentieren auf einer Website. Geht aber nicht nur für Unternehmen, Firmen, geht natürlich auch genauso für Personen oder für Marken, für Produkte und. Viele sprechen immer gerne von einer digitalen Visitenkarte. Ich persönlich bin nicht der allergrößte Fan von diesem Begriff, da eine Website natürlich viel, viel mehr sein muss und auch sein sollte. Webdesigner ist aber grundsätzlich eigentlich auch eine Art, seine Marke nach außen zu tragen. Und Marke kann in dem Fall ja wirklich alles sein.
Ja, absolut. Und da bist du jetzt eigentlich schon sehr tief eingestiegen mit der digitalen Visitenkarte. Ich weiß, also wo ich zumindest mit meinem Business soweit gestartet bin, habe ich meine Website einfach noch selber gemacht, weil ich ähnlich wie mit den Texten einfach kein Geld für einen Webdesigner ausgeben konnte oder wollte. Deswegen ich das so selbst zusammengeschustert, so nach dem Motto, so schwer kann das ja nicht sein. Und was ich eigentlich immer ganz faszinierend finde, ist ja, dass ich glaube, dass es eigentlich kein Medium gibt, das so oft für tot erklärt wird, aber irgendwie immer wieder da ist, wie die Webseite.
Ich habe das auch schon öfter gehört, ja, auch gerade, wir sind ja beide auf LinkedIn auch relativ aktiv. Auch da bekommt man das natürlich immer wieder mit, dass Menschen der Meinung sind, man benötige keine Website mehr heutzutage. Ich würde dem eigentlich grundsätzlich mal komplett widersprechen. Vielleicht gibt es Bereiche, in denen eine Website nicht primär das Erste sein sollte, was sich gekümmert wird. Als Beispiel könnte man dafür jetzt vielleicht die Copywriter auf LinkedIn sogar nehmen. Oder gerade wenn es auch, genau wie du einer bist, Michael, weil natürlich LinkedIn da schon die Plattform ist, auf der du natürlich dich, dein Produkt präsentieren kannst. Und zwar in allerbester Manier, weil du ja direkt zeigen kannst, was du drauf hast, was das Schreiben angeht. Allerdings bietet natürlich eine Website ja noch deutlich mehr Möglichkeiten, mehr als nur sich innerhalb von einem vorgegebenen Rahmen, der LinkedIn ist. Du kannst ja da nicht ausbrechen, du hast deine Möglichkeit zu posten, du kannst ein paar verschiedene Arten von Posts machen. Aber das ist auch schon alles und das ist alles von LinkedIn vorgegeben. Teilweise bist du natürlich auch abhängig von LinkedIn, was die eben machen und auch was mit deinem Algorithmus passiert und so weiter. Wenn der natürlich geändert wird, wie er jetzt in letzter Zeit ja ein bisschen angepasst wurde, dann sinkt halt deine Sichtbarkeit mal kurz ab und du hast es selbst nicht in der Hand. Jetzt kann ich natürlich direkt auch gegen meine eigene Aussage argumentieren und die heißt natürlich, du hast in der Webseite Google. Das ist natürlich genauso ein Algorithmus, der auch willkürlich angepasst werden könnte, der dann natürlich auch wieder deine Rankings zerschießt. Aber grundsätzlich hast du natürlich über deine eigene Website deutlich mehr Kontrolle, wie du dich, deine Marke, dein Unternehmen, dein Produkt präsentieren kannst. Das wäre wohl auch der große Vorteil nach wie vor von einer Website. Also diese Unabhängigkeit von einer bestimmten Plattform. Und am Ende ist es ja auch so, egal wo deine Kunden oder Besucher oder was auch immer herkommen, irgendwann landen sie eben auf deiner Website. Also Social Media Kanäle, nehmen wir an, du machst hier Instagram, gibst dir total Mühe und gibst vielleicht auch viel Geld aus für Instagram Ads oder für andere Ads im Social Media Bereich. Und du hast die total cool produziert, die sind wirklich hochqualitativ und wirklich toll gemacht und jemand hat sich da viel Gedanken darüber gemacht, wie die aussehen und deine Website ist dann so ein Oldschool Ding aus den frühen 2000er Jahren, das im Prinzip nicht mal auf dem Handy richtig funktioniert und mich ja lacht schon dabei. Ich habe vieles schon erlebt, ja, gerade in dem Bereich Webdesign sieht man als Webdesigner natürlich auch ganz viel und auch ganz viel Schlimmes, was das Webdesign angeht. Und es gibt tatsächlich Seiten, die sind so alt, dass die nicht mal auf dem Handy wirklich funktionieren. Und dann ist es natürlich schade, wenn du, wie gesagt, eine tolle Kampagne Social Media gemacht hast und dann landen die Leute auf deiner Website und verlieren dann instant die Lust, sich überhaupt bei dir zu bewerben, sich die Mühe zu machen, dir eine Nachricht zu schreiben, weil sie nicht mal das Kontaktformular finden können oder weil das Kontaktformular so klein ist, dass sie es nicht mal anwählen können. Und diese Stärke sollte man eigentlich dann natürlich auch ausnutzen von der Website, dass du eben dieses komplette, ich würde ja fast schon von einem Funnel sprechen, dass du eben diesen kompletten Funnel abbilden kannst und die Website so ein bisschen das Ende des Funnels sein kann. Muss nicht, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, aber es gehört definitiv dazu.
Ja, absolut. Also das ist das ist definitiv so ein Ding und das schließt sich ja, wie du eben sagst, das schließt sich ja wieder zum Copywriting, weil du musst ja, irgendwo muss die ganze Kommunikation stimmen. Also die Marke muss letztendlich eine Sprache sprechen und ich musste einfach eben nur lachen, weil du das so gesagt hast mit den Webseiten aus den frühen 2000ern und wir in Vorbereitung vom Podcast jetzt schon drüber gesprochen haben, dass wir keinen True Crime Podcast machen, was um die Folgenlänge ging. Ich sag's da so, aber naja, wenn es um das Thema schlechte Copies, schlechte Webseiten, schlechte Social Media geht, kann man da, glaube ich, schon eine eigene Art True Crime draus machen.
Es gäbe genug Websites, die auf jeden Fall dem Verbrechen sehr nahe kommen, würde ich mal sagen, ja. man könnte wahrscheinlich was draus machen. Man erlebt auch wirklich viel, oder man sieht auch wirklich viel. Wenn man also gerade in diesem Bereich unterwegs ist, dann sieht man Webseiten ja grundsätzlich anders. Würde ich mal sagen, würde ich fast eine kleine Berufskrankheit nennen. Und ich hänge mich auch ein bisschen an solchen Seiten auf. Ja, ich habe auch teilweise einen Ordner, in dem ich nicht so schöne Websites gespeichert habe, würde ich es mal nennen, um einfach zu sehen, wie man es nicht macht.
Cool, dient auch mal so als abschreckendes Beispiel. Natürlich ohne Namensnennung dann an der Stelle.
Genau, ohne Namensnennung, das ist natürlich das Schwierige. Es dient aber oder kann natürlich dazu dienen, für gewisse Social-Media-Beiträge, ne? Einfach um zu zeigen, wie man es nicht macht oder ja, nicht mehr also macht. Ja.
Ich stimme dir zu, man guckt anders auf solche Dinge. Ich erlebe das auch. Ist ja als Texter nichts anderes, auch so eine Berufskrankheit, dass man anders auf das Medium Text guckt oder eher auf so Dinge wie Schreibfehler, Formatierungen guckt. Mhm. Irgendwann habe ich mich mal selber dabei ertappt, wie ich die Wörter in einem Satz gezählt habe. Und dann habe ich das so festgestellt, ich gedacht, okay, es wird Zeit, dass du mal irgendwie hier rauskommst und was anderes machst.
Jetzt bist du komplett durch.
Ja, jetzt ist gut, jetzt ist Wochenende, Feierabend reicht.
Ja. Ich habe ja dieses Ding bei den Websites tatsächlich, meine Frau und ich sitzen auf dem Sofa oder sowas und schauen irgendwas nach und gucken, wie heißt nach dem Urlaub oder vielleicht noch irgendwas, was wir uns gönnen möchten. Und da bin ich ganz schnell in diesem, ich analysiere mal schnell die Website und von meiner Frau kommt dann, sag mal, du wolltest doch nur einen Tisch reservieren und sag ich, ja, aber ich wollte noch gucken, wer hat die Website gemacht und so und bin da ganz schnell dann drin, dass ich im Prinzip schon den Quellcode von der Website offen habe und auch schaue, wie gewisse Animationen umgesetzt werden und lass mich da natürlich auch inspirieren.
Mal also ohne weitere dran.
Ja. Also kannst hier im Google Chrome zum Beispiel einfach den Quellcode dir anzeigen lassen und dir komplett anschauen. Das ist ja, was eine Website ist am Ende des Tages nur wirklich runtergebrochen, jetzt nur HTML. Ja, HTML, CSS und JavaScript, das sind die drei. Das ist das, was du praktisch im Browser auch siehst. Und alles, was im Hintergrund passiert, das kriegst du nicht mit, ja.
Ich habe immer gedacht, so quer an Quellcodes kommst du so gar nicht so weit dran, aber ich bin da auch nicht so tief drin, ehrlich gesagt.
Ja,
Ich
es
dachte,
ist
die
jetzt.
Wende war geschützt bis zum geht nicht mehr.
Also wenn du jetzt an Software denkst, dann ist das so, ja, du kannst jetzt nicht von irgendeiner Software,
Von
wobei ja
Google
die
zum
Website
Beispiel.
inzwischen auch so, genau, du wirst dir jetzt nicht von Google gucken können, was da im Hintergrund passiert, aber den Quellcode von zum Beispiel der Seite von Google, also Google.com, den könntest du dir natürlich angucken und dann würdest du da halt sehen, da ist ein Textfeld, da ist ein Bild irgendwie eingebettet, du siehst oben rechts dann dein Login-Panel oder sowas. Aber was natürlich im Hintergrund passiert, also was die ganzen Skripte machen oder die ganzen Algorithmen, die da laufen, da wirst du natürlich keine Einsicht kriegen. Ja, das ist dann.
Schade. Aber da muss ich auch Experte sein, um das zu, also das lesen können, um das zu verstehen oder wie das so ist.
Also du solltest da zumindest eine Kenntnis von HTML haben, was ja die, sagen wir mal, die Grund, ich will nicht Programmiersprache sagen, aber ich nenne es jetzt einfach mal Programmiersprache, aber so richtig programmieren ist HTML nicht. Aber es ist eben die Sprache, in der HTML dann dargestellt wird, wenn man so möchte. Genau. Und gestylt wird es mit CSS. Also das sind die beiden, sage ich mal, um jetzt eine sehr rudimentäre statische Website aufzubauen, könntest du die beiden Sachen benutzen, HTML, CSS. Hast du dazu vielleicht mehr Fragen, Michael? Sollen wir darüber sprechen, was es vielleicht bedeutet? Oder geht das vielleicht schon zu tief in das
da
Thema?
Da können wir mal eine eigene Folge, glaube ich, drüber machen. Das ist jetzt für die Grundlagenfolge ein bisschen viel, aber ich sehe schon
definitiv,
die Kommentare unter dem Video und unter der Folge, die darüber diskutieren, ob HTML eine Programmiersprache ist oder nicht. Und dich wegen deiner Aussage dann dafür verantwortlich mach nicht.
Es ist, deswegen
Hör
bin
auf
ich
meine Worte.
Es ist eher keine Programmiersprache.
Ja,
also ich würde sagen, jeder Coder würde wahrscheinlich sagen, das ist auf gar keinen Fall eine Programmiersprache. Es gibt da keine Logik oder sonstigen Dinge. Es ist wirklich, es ist ja, es heißt ja, wie nennt sich das denn? Es ist eine Markdown-Sprache so ein bisschen. Aber auch da will ich jetzt nicht so weit reingehen. Das ist jetzt mal. Das ist
Warten
jetzt
auch ab. Ne? Lassen wir die Welt von Social Media entscheiden.
Lassen die Welt entscheiden, genau. Aber grundsätzlich, das, was du im Browser siehst, sind drei Dinge: HTML, CSS, JavaScript.
Ah ja. Cool.
Ja. Und mehr ist es eigentlich nicht, ja.
Okay, das nimmt dem Ganzen ein bisschen den Zauber, aber das ist in Ordnung.
Es ist auch die Frage, wie viel Zauber da drin steckt. Wenn man sich mal so einen Code anguckt von so einer Website, dann ist da relativ schnell der Zauber weg. Wenn das Visuelle wegfällt, ist es schon nicht mehr so schön.
Ja, aber du musst mir da ja jetzt nicht den ganzen Zauberraum.
Nein,
mir
um
ein
Gottes
bisschen
Willen,
meine Magie.
Das hatte ich natürlich nicht. Es ist auch, es ist dennoch Zauber natürlich für Menschen wie mich. Es ist trotzdem Zauber, wenn man sich diesen
Ach so.
Code anguckt.
Achso, na dann.
Ich kann
aber,
dir aber sagen, dass für mich auch normale Texte kein besonderer Zauber sind, weil ich da einfach nicht in dem Thema drin bin. Ja. Deswegen bin ich ja lieber der Webdesigner und Webentwickler und nicht der Copywriter. Das überlasse ich. Der Schreiberling, genau. Das überlasse ich dann gern denen, die daran richtig viel Spaß haben und die das natürlich auch können. Und da gehöre ich nicht dazu.
Na gut, dann lassen wir das jetzt einfach erstmal so stehen. du, aber zurück zu unserem Thema. Wir schweifen ein bisschen
ab.
Wenn ich jetzt gerade neu starte und ich sag mal, Webdesigner kostet Geld, darüber brauchen wir uns nicht zu streiten. Und hab das Geld vielleicht nicht oder möchte es nicht ausgeben oder wie auch immer. Womit starte ich denn, wenn ich eine Webseite machen will? Oder anders gesagt, was ist denn wichtig bei einer Webseite? Und um den Bogen zu deiner Sammlung zu schlagen, die ich hinterher unbedingt sehen will und über die wir garantiert auch nochmal sprechen werden, bei dieser Steilvorlage, was sind denn so typische No-Gos auf einer Webseite?
Mhm. Um vielleicht auch den Bogen wieder zu schlagen, um an die vorherige Frage noch anzuknüpfen. Wenn jemand neu mit seinem Business startet und auch vielleicht das Budget nicht unbedingt hat, dann würde ich mir vielleicht erstmal Gedanken machen, ob es direkt eine Website sein muss zum Beginn des Businesses. Es ist nicht, also natürlich verkaufe ich Websites, ja, keine Frage, und möchte natürlich auch, dass Leute eine Website haben, aber es sollte nicht, oder es muss nicht das Erste sein, was steht. Ich meine, es gibt viele Dinge, die sind wichtiger in einem Business als die ganze Website. Und darüber sollte ich mir, glaube ich, erstmal im Klaren sein. Was möchte ich? Was möchte ich auch dann zeigen? Also wie möchte ich mich nach außen darstellen? Und das ist dann kannst du dir irgendwann mal die Frage stellen, wie bekomme ich das jetzt auf eine Website? Und im allerbesten Fall hole ich mir natürlich jemand dazu, einen Experten für die Website, und lasse es den dann erledigen. Und
wie dich
den
zum
größten
Beispiel.
Fehler. Genau, wie zum Beispiel mich. Aber es gibt auch viele andere, keine Frage. da muss man natürlich, finde ich persönlich, immer schauen, dass auch die Chemie zu demjenigen stimmt, dass man da auch gern mit dem zusammenarbeitet. Ich zum Beispiel lege da sehr viel Wert drauf, dass da das einfach passt, dass man da ein harmonisches Arbeitsumfeld hat und gerne an dem Projekt gemeinsam arbeitet. Weil so ein Website-Projekt ist nichts, was man einfach aus der Hand gibt und der Designer kümmert sich dann schon drum. Das ist schon was, an dem man selbst auch mitarbeiten muss, auch als Kunde, wenn man die Website vernünftig haben möchte. Und um da einfach mal einen Fehler vielleicht aufzuzeigen, den eventuell viele machen könnten, ist, auf Angebote einzugehen, die dir versprechen, sie nehmen dir alles aus der Hand und sie machen dir innerhalb von kürzester Zeit eine Website für vielleicht einen erstmal sehr günstigen Preis. Und das wäre tatsächlich was, auf was ich achten würde, also schon vorher, bevor man jetzt vielleicht beschließt, selbst was zu machen, dass man nicht nur auf den Preis achtet, der bei einer Website dran steht, sondern eher darauf, was hat vielleicht der Designer schon gemacht oder wie benimmt er sich auch in Gesprächen, was für Fragen stellt er denn, wie genau will er denn über deine Zielgruppe dann Bescheid wissen, ja, weil das Ding ist ja bei jedem Designer, egal ob es ein Webdesigner, Grafikdesigner oder was auch immer ist, wir lösen ja irgendwo ein Problem. Und um das Problem überhaupt lösen zu können, müssen wir es ja erstmal verstehen. Und um das verstehen zu können, müssen wir natürlich mit den Kunden sprechen. Und das ist das Entscheidende. Wenn das jemand nicht macht und der umgeht diesen ganzen Part von diesem Miteinander sprechen und einfach mal über das Unternehmen oder über den Kunden was zu erfahren, dann kannst du es eigentlich auch vergessen. Dann spar dir das Geld lieber und mach keine Website, bevor du so eine halbgare Website dann hinklatschst und dann vielleicht in einem halben Jahr merkst, oh Mann, das Geld hätte ich mir sparen können, jetzt hole ich mir doch einen richtigen dazu und zahl dann ja doppelt. Ja, also das wäre ein guter Tipp, da nicht zu sehr zu sparen, ja, auch wenn man vielleicht nicht das Budget hat. Viele Webdesigner, die ich kenne, bieten auch gewisse Zahlungspläne an, dass das einfach über einen gewissen Zeitraum dann gezahlt wird, ne? Je nachdem, wie groß natürlich das Projekt ist. Aber ich bin mir sehr sicher, dass da viele, und also ich mache das auch zum Beispiel, aber auch viele andere meiner Kollegen da auch sehr entgegenkommend sind, was das angeht, was die Zahlung angeht. Aber der Preis sollte nicht der entscheidende Faktor nachher sein für oder gegen das Projekt. Es sind viele andere Dinge, die viel wichtiger sind und bei der Entscheidung helfen sollten. Und das ist zum einen die Kommunikation.
Absolut. Was ich jetzt gerade spannend finde, weil du es gerade gesagt hast, der muss das verstehen und muss die Fragen dahinter stellen. Finde ich, dieser Part ist eigentlich noch wichtiger als die Geschichte mit der Erfahrung, weil klar ist wichtig zu gucken, was hat der andere schon mal gemacht. Aber das große Ding, was ich da sehe, ist, jeder fängt halt irgendwo mal an. Und wenn ich halt nur erfahrene Leute haben will, dann bezahle ich erstmal wahrscheinlich mehr und dann kommt halt irgendwann keiner mehr nach, weil jeder muss halt irgendwie mal Erfahrung sammeln. Also deswegen finde ich, glaube ich, dieses Kundenverständnis einfach noch wichtiger in der ganzen Sache. Aber magst du meine Zahl nennen? Wenn du jetzt eben sagtest, so für einen vermeintlich günstigen Preis?
Ich habe erst gestern, kleine Storytime, auf Facebook einen Beitrag gelesen. Ich bin da in so einer Gruppe drin für Selbstständige und Unternehmer, heißt die, glaube ich. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher. Also wer in der Gruppe auch drin ist, kann das gerne mal nachschauen und verifizieren, was ich jetzt erzähle.
Ich glaube, das hat jemand gepostet. Boah, ganz viele.
Da gibt es ganz viele, ja. Da gibt es einige für uns Selbstständige. Und da ist einfach, oder ist ein Webdesigner drin, oder ist es, naja, ich weiß nicht, ob es eine Agentur ist, der bietet Webseiten für 500 Euro an. Schreibt in seinem Text schon Dinge, ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen, aber er schrieb, glaube ich, ja, er bietet eine Auswahl aus 40 verschiedenen Templates an. Einen Satz später schrieb er dann individuelle Lösungen, also schon etwas widersprüchlich von 40 Templates zu reden und dann individuelle Lösungen zu sprechen. Das war so ein Angebot, da gehen bei mir eigentlich gleich alle Alarmglocken los. Bei 500 Euro für eine Website wirst du nicht viel erwarten können. Und es ist natürlich auch so, ich habe da nicht lange gewartet und habe mir seine Website natürlich selbst angeschaut, was die da denn so machen. Und die sah dann eigentlich auch so aus, wie ich es erwartet hatte. Also da fehlte jegliche Designstruktur. Da fehlte eine total gerade, also keine gerade Linie auf der Website. Wirklich, du konntest dem Text schwer folgen. Auch die Referenzseiten, die er hatte, waren einfach ja, Templates im Prinzip. Es waren fertige Lösungen, die er sich wahrscheinlich irgendwann mal zusammengebastelt hat, und die verkaufte er jetzt im Prinzip für 500 Euro an seine Kunden. Die sahen aber alle natürlich irgendwie sehr gleich aus. Und das ist schon oft, und das ist auch der Punkt, warum man sich vielleicht Referenzen angucken sollte. Aber ich gebe dir natürlich recht, es ist wichtiger zu schauen, welche Fragen werden gestellt und wie sehr will der das Problem verstehen. Aber dennoch, Referenzen anschauen kann nicht schaden, gerade bei so jemandem, der eben so ein vermeintlich verlockendes Angebot hat mit den 500 Euro. Das hört sich ja erstmal gut an, aber es kann einfach nicht funktionieren. Ja, auch die Webseiten sind performance-technisch von ihm, ich habe mir mal ein paar angeschaut, einfach nicht gut. Also die laden wirklich sehr lange, teilweise sehr interessante Animationen drin, die aber auch die Ladezeit unnötig in die Höhe treiben. Es waren einfach so direkt ein paar Punkte, die einem als Webentwickler oder Webdesigner eigentlich auch schnell auffallen. Und was aber auch total gefehlt hat, war einfach dieses grundsätzliche Designwissen bei all seinen Websites. Also es ist einfach nicht keine schönen Seiten, aber auch keine Struktur drin, keine klare Linie. Ganz, ganz schwierig. Aber es war so ein typisches, naja, ich hau mal für 500 Euro Websites raus, wenn ich da 3 Stück im Monat verkaufe, passt schon oder so. Aber es kann gar nicht passen. Ja. Also es ist auch, unabhängig davon, dass ich das fast schon unmöglich finde, dass jemand so einen Preis macht für eigentlich eine Dienstleistung, die eigentlich mehr wert sein muss, kann das auch wirtschaftlich gar nicht funktionieren. Also man kann sich sehr relativ einfach ausrechnen, wie viele Websites muss der gute Mann machen, um, sag ich mal, ein halbwegs vernünftiges Leben zu führen. Ich weiß es nicht, muss halt, wenn er an seine 5.000 Euro monatlich rankommen will, an den Umsatz, muss er 10 Websites verkaufen. Das bedeutet im Umkehrschluss auch 10 Kunden zu akquirieren und dann diese 10 Kunden auch noch zu betreuen. So viele Stunden hat der Monat gar nicht, dass du das überhaupt hinbekommen kannst. Also es geht aus Zeit.
Wenn du das ernsthaft machen willst, ja.
Genau, und das ist so ein bisschen der Punkt. Da, wenn jemand so ein Angebot macht, dann muss man sich die Frage stellen, wie viel Zeit kann der sich überhaupt nehmen für mein Projekt? Das ist die Frage. Und wenn du an dem Punkt mal angekommen bist und es auch verstanden hast, dass es gar nicht gehen kann, wenn jemand solche Website für diese Preise anbietet, dann versteht man auch relativ schnell, dass das nicht das richtige Produkt ist oder der richtige Designer für einen ist.
Ja gut, das ist ja dann das Ding, wo wir jetzt auch, eigentlich auch wieder dabei sind mit Page-Bildern und KI, die dir das ja zum Teil einfach auch mitmacht und die dir sich dann sagen, ja, dann kann ich das auch zu so einem Preis machen, weil es ist schnell gemacht. Aber meistens liegt der Teufel dann irgendwo im Detail.
Das ist es ja. Ich bin selbst großer Freund eigentlich von KI und ich habe auch eigentlich nichts gegen Page-Builder. Ich arbeite ja selbst mit Webflow, was von manchen auch als Page-Builder betitelt wird, weil es eigentlich ein Tick mehr ist, aber dazu vielleicht in einer anderen Folge dann mal mehr noch, was es eigentlich ist. Die Sache ist immer noch die, wie geht man damit um? Ich münze jetzt einfach mal auf dich als Copywriter um, Michael. Ich würde mal sagen, wenn du ein KI-Tool benutzt, um einen Text zu schreiben, bekommst du ein besseres Ergebnis als ich. Weil du wahrscheinlich ein ganz anderes Prompt liefern kannst, der einfach dann ein viel, viel besseres Ergebnis liefert. Und da liegt ja dann auch schon eigentlich die Krux so ein bisschen an der Sache. Es ist der Bediener des Tools, wenn der natürlich eine gewisse Ahnung hat von Design, von Entwicklung, von Texten, was auch immer, das Thema ist eigentlich egal, dann bekommt er dann ein besseres Endergebnis raus. Aber es ist auch mit KI noch lange nicht so gut, wie wenn du wirklich einen Profi engagierst, der dir dann wirklich Website macht, Text macht, Logo macht. Das kannst du auf alles, wirklich auf jedes Thema anwenden. Die KI ist ja heutzutage fast überall drin und die kann auch gut funktionieren. Ich benutze ja KI auch, also ist ja kein Geheimnis, dass man das, also ich finde auch, man sollte es benutzen. Es wäre ein Fehler, wenn nicht. Es ist ja ein sehr extrem starkes Werkzeug. Und wer das nicht benutzt, der bleibt irgendwann auf der Strecke. Man darf sich aber nicht 100% drauf verlassen. Es ist ein Werkzeug. Wir nutzen das als Werkzeug und das vereinfacht unsere Arbeit, aber es nimmt uns die Arbeit nicht ab. Und es erstellt dir auch keine perfekte Website, es erstellt dir kein perfektes Logo und es erstellt dir auch keine perfekten Texte.
Definitiv. Also es macht die Arbeit wesentlich schneller und effizienter, aber ich würde dir als Texter keinen KI-Text liefern. Einfach, weil das bei aller Raffinesse immer noch irgendwo ein generischer Text ist.
Das ist
das ist halt das Thema. Und das, was du eben noch gesagt hast in deiner Anekdote, müssen wir ein bisschen noch auf die Zeit gucken. In deiner Anekdote ist ja, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte am Anfang, dass ja dieser ganze Design-Part noch mit dazugehört bei einem Webdesigner. Also ich habe eigentlich gedacht, so, du machst mir die Webseite, aber dass ja eigentlich noch dieses ganze Kreative nochmal eine Sache für sich ist, das hatte ich persönlich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Also, dass das nichts jetzt unbedingt mit dem Technischen zu tun hat.
Es sind so gesehen auch, ist auch eine gute Brücke die, oder eine gute Vorlage, die du mir jetzt gibst, weil ich ja das eben ein bisschen trennen möchte, das Design und die Entwicklung. Und es sind natürlich auch zwei Parts. Es gibt immer den Design-Part und den Entwicklungspart. In deiner Website, in dem Fall habe ich ja beides abgebildet und wir haben zu zweit dann im Prinzip diese schöne Website erstellt. Aber du hast natürlich recht, der Designpart gehört dazu, aber viele vergessen das vielleicht so ein bisschen und viele vergessen das auch vielleicht bei den Kosten. Ja, das ist ja schon auch ein Kostenpunkt, der da eigentlich anfällt, so ein Designpart, und gleichzeitig ist es aber auch eigentlich der wichtigste Part bei deiner Website. Dieser Entwicklerpart, der ist, wie hattest du bei deinen Texten gesagt, du hast diese ganze lange Recherchearbeit, aber die Texte sind dann bloß noch, schreibst du ja bloß noch runter, ja. Die ganze Recherche ist da dann getan, ja. Eben. Und so kann man es ein bisschen auch vergleichen mit dem Webdesign und der Webentwicklung. Das Webdesign ist dann fertig, aber da steckt die ganze Arbeit drin. Da steckt viel Expertise drin, da stecken die ganzen Ideen drin, da steckt die Zielgruppenanalyse drin, wenn man so will. Also da hat man im Prinzip die ganze Arbeit reingesteckt, und bei der Entwicklung, natürlich dauert die auch noch eine gewisse Zeit, aber da ist schon das Grobe im Prinzip getan.
Ja, ja. Ich sehe es auch da werden, naja, mal schauen, was die Social Media Welt zu dieser Aussage sagt.
Ich bin gespannt, ja. Also natürlich habe ich auch noch meine gewisse eigene Meinung dazu, und andere haben sicherlich andere Meinungen, und das ist ja auch okay. Wir gehen da sehr, sehr gerne in den Austausch.
Ja, ich bin gespannt. Ich kann jetzt dazu gar nicht viel sagen, weil ich davon wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe mal ein paar Websites mit WordPress gebaut, aber da hast du halt keine wirkliche Entwicklung dabei.
Ja,
der nicht so, dass ich eine Ahnung davon hätte.
Ja, der Entwicklerpart, also ich meine, der Begriff Entwickler ist bei einer klassischen WordPress-Website mit einem Page-Builder ist natürlich schwierig, den Begriff Entwickler so zu nehmen, wie er vielleicht gedacht ist, weil du ja nicht wirklich entwickelst im Sinne von Programmieren, aber dennoch entwickelst du ja das Layout, ist auch eine Entwicklung. Also du kannst da trotzdem von der Entwicklung sprechen, und auch die Umsetzung an sich ist eine Entwicklung. Oder wie es bei vielen meiner Websites ist, es kommt doch noch irgendeine Lösung mit einer gewissen JavaScript, also mit einer Programmierung dazu, dann ist es schon wieder mehr Entwicklung, Programmierung. Aber am Ende ist das Umsetzen der Website der Entwicklerpart, so nennen wir das einfach. Und der vorige Part ist eben der Designpart. Ob das jetzt Entwickler, Umsetzer oder was auch immer. Ich nenne mich selbst auch nicht unbedingt so gern Entwickler. Ich beziehe mich da ja als Umsetzer. Und ich will auch nicht sagen, ich bin nur Webflow-Umsetzer oder was auch immer.
Designer.
Aber ja, auch Webdesigner, so Webentwickler. Ja, ja. Ich bilde ja auch im Prinzip beide Parts ab. Ja, es ist, ich mache Websites.
Ja, absolut.
Nennen wir es so, ja.
Absolut. Okay. Ich glaube, wenn ich so auf die Uhr gucke, reicht für heute. Der Rest folgt dann in einer anderen Episode, oder wir vertiefen das dann ganz sicher für dich nochmal in einer anderen Episode. Hast du noch abschließende Worte, noch so drei fixe No-Gos, die auf keiner Webseite gehen oder stehen sollten? Ich musste immer noch dran denken an diese 2000er-Webseiten, wo oben so ein großes goldenes App-Zeichen sich gedreht hat, wo man
eine
E-Mail verschicken könnte.
Ich sag mal, das würde ich vermeiden tatsächlich, das leuchtende App-Zeichen. Ich würde vielleicht auch darauf achten, das Logo muss nicht das größte Element auf der Website sein. Es ist übrigens auch nicht das wichtigste Element auf der Website, da gibt es doch ein paar wichtigere. Aber was mal vielleicht ein wichtiges Element auf der Website, achte darauf, dass eure Bilder nicht zu groß sind. Die sollten keine 1 Megabyte groß sein. Achte darauf, dass dein Bild vielleicht 200, 300 Kilobyte Größe hat, die du auf deiner Website einbindest. Und dann ist es auch okay. Das wäre der abschließende Tipp, den im Prinzip jeder, der eine Website hat, umsetzen kann.
Okay, danke. Das war's.
Ja, gern.
Und für dich da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Lebenszeit, die du uns hiermit letztendlich geschenkt hast. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, oder wir hoffen besser gesagt, die Folge hat dir gefallen. Und wenn du noch abschließende Fragen hast, wenn du noch Tipps hast oder jemanden kennst, der diese Episode unbedingt hören sollte, leite sie ihm doch gerne weiter. Und vielleicht magst du mit uns auch gerne noch Fragen teilen, über was du als nächstes sprechen möchtest oder über das du möchtest, dass wir als nächstes sprechen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Wir sind raus. Ciao.
Ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.